Unvermeidliche Schwierigkeiten. Jede menschliche Mitteilung, die aus nicht allgemein zugänglichen Bezirken stammt, hat mit Schwierigkeiten der Übertragung sowohl wie auch im Aufnahmevermögen der Angesprochenen zu rechnen. Verstärkt werden diese Schwierigkeiten, wenn es sich um Berichte über Erfahrungen handelt, die anders sind als das, was allgemein zu erfahren ist, so dass direkter Vergleich fast ausgeschlossen bleibt und die Verständigung nur möglich wird durch Umschreibung, bildhafte Rede und Gleichnis. Es kann nicht dem leisesten Zweifel unterliegen, dass bei dem, was ich zu sagen komme, alle diese Schwierigkeiten vorliegen. Würde mein Lehrwerk nur asiatischen Völkern gelten, denen viele der Begriffe, die ich voraussetzen dürfen sollte, seit Jahrtausenden lebendig sind, wenn sie nicht gar zum Urerbe der Rasse gehören, dann wäre mir Pflicht und Aufgabe weitaus leichter gemacht, aber keineswegs wären alle Schwierigkeiten etwa behoben. Sie würden nur wechseln, indem sich die irrigen Auffassungen meiner Worte, vermeintliche Bestätigung aus anderen religiösen und philosophischen Vorstellungswelten zu holen, berechtigt sehen möchten. Die Männer, von denen ich als von meinen geistigen Brüdern zu sprechen habe, und die alle in Asien leben, wenn auch nicht alle asiatische Arier sind, wissen das ganz genau und halten es darum für ein Opfer, das nicht die entsprechenden Früchte bringen würde, auch nur versuchsweise mit gleicher Lehre vor ihre Völker zu treten. Sie sind sogar des Glaubens, dass weit eher die durch mich bewirkte Verkündigung von Europa her ihr Heimatland erreichen und dort in beträchtlichem Umkreis die dafür reifen Seelen ergreifen könne, als dass es einem Asiaten möglich wäre, alle die durch religiöse Vorstellungen bedingten Irrtümer und grotesken Deutungen des wunderlüsternen Aberglaubens fernzuhalten, die seiner Selbstoffenbarung auf dem Fuße folgen würden, wollte er das Gleiche sagen, was ich in meinen Büchern vorzubringen habe. Finden sich also die Verhältnisse selbst dort derart gelagert, wo seit Jahrtausenden unzählige Menschen, die allerdings über Kontinent große Länder hin verstreut sind, durch Erbmitteilung und selbsterlangte Schülerschaft von den Dingen wissen, die ich in meinen Büchern dem europäischen Kulturkreis verstehbar darzustellen suche, um wie viel sicherer darf dann die durch mich verbreitete Lehre damit rechnen? Auf der westlichen Erdhälfte erheblichen, wenn auch andersartigen Schwierigkeiten in den Gehirnen zu begegnen. Ich betrachte diese Schwierigkeiten aber keineswegs als unüberwindbar, wenn ich auch bekennen muss, dass es mich ebenso wenig von meinem Lehrauftrag befreien könnte. Sähe ich mein Lehrwerk mit pessimistischen Bedenken an und zweifelte an seiner Durchführbarkeit. Auch ich würde vermutlich, wenn ich nicht der wäre, der ich nun einmal ohne mein irdisches Zutun bin, gewiss große Schwierigkeiten in mir gewahren. Sähe ich mich unvorbereitet und an altüberkommene a priori Annahmen religiöser und philosophischer Art gefesselt, dem Lehrwerk gegenüber, das heute meinen Namen trägt. Es darf keiner glauben, ich könne vielleicht selbst nicht nachfühlen, wie schwer es einem Menschen der westlichen Welt in diesen Tagen werde, angefüllt bis oben hin mit einem vermeintlich todsicheren Wissen um die Ursachen allen Geschehens, nun alles das auch nur von Anfang an ernst zu nehmen, was ich ihm zu sagen habe. Ich bin ja doch selbst ein Mensch dieser Übergangszeit, kenne ihre Bildungsbezirke, die Formen ihres wissenschaftlichen Denkens, ihre wirklichen Verdienste und ihre allzu sicheren Ambitionen, wozu aber, ich kann es nicht leugnen, noch die Tatsache kommt, dass ich infolge der in mir wirkenden substanziellen geistigen Organe auch Zusammenhänge und Gegebenheiten zu durchschauen vermag, die nicht gerade jeder durchblickt, auch wenn er noch so sicher zu sein meint, dass vor seinem Scharfsinn sich nichts zu verbergen vermöge. Ich weiß also nur zu gut, was europäisch oder auch amerikanisch gezüchtetes Denken an Schwierigkeiten zu überwinden hat, wenn es wirklich das erfassen will, was in den Lehrtexten meiner Bücher dargeboten wird. Dargeboten in meinen Worten, aber wahrlich nicht erst von mir erdacht, sondern vorgefunden im ewigen Geiste, wo es seit Beginn der Menschenverbreitung auf diesem Planeten allen zugänglich war, die sich zu meiner Art rechnen durften. Dass das zu jeder Zeit nur sehr wenige Menschen waren, ist geistig geforderter Notwendigkeit Folge. Aber die Schädeldecken der menschlichen Häupter bilden durchaus keinen hermetischen Abschluss der Gehirne gegen gehirnlich wahrnehmbare Außenschwingungen. Und die Kräfte, aus denen sich organisch die Seele formt, lassen sich nie und nimmer so vollkommen isolieren, dass sie dem allbewussten, allfühlenden, allerlebenden im unermesslichen Meere der bindungsfreien Seelenkräfte unzugänglich würden. So kommt es denn dazu, dass jedem Menschen viel mehr bekannt ist, als er weiß, auch wenn dieses hier gemeinte Bekannte erst einen Anruf braucht, um bewusst zu werden. Sei dieser Anruf ein Wort, ein sichtbares Ding oder ein inneres Erleben. Und auch diese Weise ist einer unverkrüppelten Seele denn auch von dem, was ich ihr nahezubringen habe, bereits weit mehr bekannt, als der nur Gehirn erleuchtete Mensch beim Schein seiner immerfort unruhig flackernden Lichtquelle sich träumen lässt. Um aber vielleicht naheliegende Irrtümer zu vermeiden, muss ich betonen, dass sich die Begriffe des Unbewussten unter der Schwelle des Bewusstseins gelagerten oder auch des Kollektivbewussten, wie sie heutigen Tages durch die Popularisierung der Psychoanalyse und ihrer Seitenzweige weithin zu begrifflichem Kleingeld geworden sind, in keiner Weise mit dem hier von mir gemeinten decken. Es handelt sich hier auch durchaus nicht um etwas dem Gehirnbewusstsein einstmals Zugängliches, das ihm abhanden gekommen wäre, sondern um der ewigen Seele Bekanntes, das aber noch nicht vom Gehirnbewusstsein erfasst werden konnte. Am wenigsten wird man in Gefahr geraten, sich irrtümlichen Vorstellungen hinzugeben, wenn man ruhig meine Weise, etwas Erlebtes zu erklären, für sich bestehen lässt und ganz davon absieht, dass von mir vorgebrachte einer den Begriffsinhalt immerfort wechselnden wissenschaftlichen Terminologie anzupassen. Ich vermöchte gewiss, mich einer solchen Terminologie anzubequemen, befinde mich aber wohler dabei, wenn ich mir die Freiheit lasse, die Worte als Mittel zur Verständigung jeweils nur nach ihrer von mir erfüllten Brauchbarkeit zu wählen und sie den meinigen einzuordnen, unbekümmert um ihren konventionellen Wert. Es ist schon manche Schwierigkeit aus dem Wege geräumt, wenn man sich klar macht, dass ich in allererster Linie mit dem von mir charakterisierten, noch nicht dem Gehirn fassbaren, aber der Seele bereits bekannten, als Verständigungsfaktor rechne. Wenn der Leser meiner Bücher einstweilen den stets vordringlichen, immer vorlauten Einreden des seiner selbst so ahnungslos sicheren Verstandes einigermaßen zu wehren weiß, so dass jenes der Seele bekannte, wenn auch dem Gehirnbewusstsein noch nicht nahegekommene, überhaupt aufgerufen werden kann, dann hat er sich selbst den Zugang geöffnet, um auf den Weg in den Geist zu gelangen, wie meine Worte ihn zeigen und beschreiten lehren. Dann wird er schwerlich noch besonderen Schwierigkeiten begegnen, vorausgesetzt, dass er die Ausdauer wirklich besitzt, die unerlässliche Vorbedingung für alle ist, die den Weg in den Geist beschreiten lernen wollen. Gewiss muss das, was ich mitzuteilen habe, so lange auf Treu und Glauben angenommen werden, bis der Schüler selbst zu inneren Einsichten gelangt ist, die ihm ein Urteil möglich machen. Gewiss wird der Suchende in seinem eigenen Interesse sich auf seine Weise klar machen müssen, was ich in meinen Anleitungen ihm nahelege, und wird es nicht mit anderweitigen Anweisungen, aus welcher Quelle sie ihm auch zufließen mögen, vermengen dürfen. Selbst Anweisungen, denen gegenüber nicht der leiseste Zweifel erlaubt ist, dass sie von den lautersten und erhabensten Menschen stammen, muss der Schüler, der zu eigener Einsicht kommen will, vorläufig auf sich beruhen lassen, wenn die Befolgung meiner Anleitungen ihm nützen soll. Erst wenn er selbst erlangte, was ihm zu erlangen möglich wird, können ihm die weisen Ratschläge, wie er sie etwa in der mittelalterlichen und anders gefärbt in der östlichen Mystik findet, in ihrer ganzen Tiefe erfassbar werden. Gleichzeitig aber wird er auch dann, die unbewusst zwischen diesen Bekundungen der Wahrheit geratenen zahlreichen Irrtümer erkennen und bei aller Ehrfurcht vor den Zeugnissen geistnahen oder geistgeeinten Menschentums sich nicht zu scheuen brauchen, die Spreu, auch wenn sie reichlicher vorhanden ist, als er vor dem ahnte, vom keimlebendigen Weizen zu sondern. Bevor er aber einmal so weit ist, wird er gut tun, alles, was ihm etwa an solchen Anweisungen bekannt ist, zeitweilig zu vergessen. Dass er die Entwicklungsrezepte neuerer Mystagogen, denen er etwa bisher folgte, für immer beiseite legen muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich nun auch im Namen dessen, was ich niederschrieb, ein gewisses Vertrauen zu verlangen habe, bevor die eigene Urteilsfähigkeit des Schülers einsetzen kann, so ist hier doch keinesfalls ein Glaube im Sinne einer endgültigen Entscheidung gefordert, sondern nur das gleiche Vertrauen wollen, wie man es beispielsweise einem die hohe See befahrenden Schiffskapitän entgegenbringt, von dem man ohne weiteres gläubig annimmt, dass er die Schifffahrtswege kenne und die ihm anvertrauten in den rechten Hafen zu bringen wisse oder auch einem verantwortungsbewussten Bergführer, der sehr wohl weiß, dass von seiner sicheren Wegekenntnis und Beurteilungskraft das Leben des Touristen abhängt. Wie man nun aber dem Bergführer das Recht zugesteht, Ratschläge über das beste Verhalten beim Klettern im Fels oder schon bei schwierigeren Gletscherübergängen zu erteilen, so und nicht anders wird mein Schüler die Ratschläge gut zu heißen haben, denen er in meinen Büchern begegnet. Ich weiß von den Gefahren seines Weges und weiß ihn zu raten, wie sie zu überwinden sind. Hingegen steht mir nichts ferner als die Forderung eines blinden Kadavergehorsams, zu der ich mir weder ein Recht erteilen würde, noch sie von irgendeinem Standpunkt her als im Interesse des Schülers liegend oder auch nur als wünschenswert betrachten könnte. Soweit es nur irgend möglich ist, soll der Suchende wissen oder doch sich vorstellen können, was er zu erhoffen hat und weshalb ich ihm diesen oder jenen Ratschlag zu erteilen habe, weshalb ich ihn vor einer Gefahr warne. Es steht in meinen Büchern sehr vieles zu lesen, was mir unsagbar schwer niederzuschreiben war, weil es mich nötigte, mit dürren Worten eigenes Erlittene, Erlebte und Empfangene zu berühren, das ich so unbeschreiblich hoch über allem sonst irdisch Erlebbaren, Erleidbaren und Empfangbaren weiß, dass ich mich selbst der Erinnerung daran nur nach würdiger Vorbereitung zu nahen wage. Ich hätte mir die Selbstzermalmung sparen können, die nötig war, um auch nur einen der Sätze, auf die ich hier deute, darzubieten, wenn ich mich vor der geistigen Pflicht, dem Suchenden sozusagen stereoskopischen, plastischen Einblick in geistige Vorgänge zu vermitteln, auf andere Weise hätte verantworten können. Alle diese Dinge sind dem Leser meiner Bücher nur deshalb dargeboten, weil er nicht in bloßer Vertrauensseligkeit den Ratschlägen folgen soll, die ich ihm zu geben habe, sondern in freier Entscheidung vor seinem Gewissen, nachdem es ihm ermöglicht wurde, die geistigen Zusammenhänge, auf denen meine Ratschläge beruhen, wenigstens in der Vorstellung zu erfassen. Unerbittlich muss ich jedoch darauf bestehen, dass der Suchende bei seiner Entscheidung nur vom textlichen Inhalt meiner Bücher ausgeht und mich als außenmenschliche Person gänzlich unbeachtet lässt. Wenn er mein Schüler sein will, so muss er wissen, dass ich mich ihm in meinen Lehrtexten ohne jeden Vorbehalt dargeboten habe und dass er nur in dem Sinne mein Schüler ist, als er Schüler dieser Lehrtexte zu sein vermag, deren absolute Wahrheit als Darstellung substanziell geistiger Wirklichkeit ebenso wenig jemals erschüttert werden könnte, wenn diese Bücher nicht aus tiefster geistiger Verantwortung heraus von einem seiner Sinne Mächtigen niedergeschrieben worden wären, sondern wenn sie, falls es möglich wäre, ein Narr geschrieben hätte. Bei dem Worte Geist substanziell bitte ich zu bedenken, dass ich überall, wo ich vom substanziellen Geiste spreche, im Gegensatz zu dem Geistbegriff, der den menschlichen Verstand und die Äußerungen der Gehirnbewegungen meint, unter den Worten geistige Substanz, das Allerwirklichste, die Fülle aller Urseinskräfte, verstanden wissen will. Diese Geistessubstanz ist nichts Starres, sondern aus sich selbst heraus das Allerfreieste, durch nichts zu behindernde, ewig Bewegliche, ewig sich Bewegende. Sie ist nicht etwa geschaffen, sondern ohne besonderen Willensakt gegeben durch das bloße Vorhandensein des Urseins, wie ich das Allerinnerste dessen, was ist, nennen muss, wenn es bezeichnet werden soll. Auch die heute kaum erst von genialen Theoretikern der Physik erahnten allersubtilsten Kräfte des Weltalls sind nur als eine Art Induktionswirkung der von mir gemeinten geistigen Substanz zu verstehen, während die gröberen irdischen Kraftäußerungen, wie etwa alles, was wir elektrische oder magnetische Erscheinungen nennen, um nur ein Beispiel zu geben, erst gleichsam Reflexwirkungen dessen sind, was ich in bildmäßiger Erinnerung an die Induktionsspule, in der ein indirekt bewirkter elektrischer Strom entsteht, als Induktionswirkung bezeichne. Es ist mir unmöglich, hier noch deutlicher zu werden, aber ich habe Anlass zu glauben, dass die kommende wissenschaftliche Forschung zu irdisch belegbaren Erkenntnissen gelangen wird, die das von mir gleichsam nur stammelnd bedeutete, in einen ganz neuen, umfassenden Darstellungsbereich einführen werden. Das wirkliche Bewusstwerden in der Substanz des ewigen Geistes steht aber außerhalb aller Wissenschaft, und selbst die größten und höchsten wissenschaftlichen Erkenntnisse werden niemals auch nur um Haaresbreite dem eigenen Erleben des substanziellen Geistes näher bringen können. Es dürfte begreiflich sein, dass der Suchende, der in den Geist gelangen will, außer dem Deuter und Wegbereiter, als der ich in meinen Lehrworten zu wirken habe, auch noch andere Hilfe braucht, sobald er sich, wenn auch fast überreich belehrt, selbst auf dem Wege findet. Für diese Hilfe aber ist dann gesorgt, und um ihrer habhaft zu werden, braucht es nur die innere Haltung der Zuversicht eines im Voraus Dankenden. Dem Menschen kann aber kein Gott unvermittelt helfen, sondern nur der Mensch, und wenn es sich um göttliche Hilfe handelt, nur ein Mensch, der zum Transformator substanzieller geistiger Kräfte wurde. Was dann den Menschen an geistiger Hilfe erreicht, ist seiner Aufnahmefähigkeit angepasst und bleibt ihr angepasst, bis er selbst das substanzielle ewige Geistige in seinem aus der Latenz erweckten geistigen Organismus zu erleben vermag, einerlei, ob der dazu nötige Prozess während des irdischen Leibeserlebens schon beendet werden kann, oder, wie zumeist, hier nur begonnen wird, um in nachirdischen Erlebenszuständen seine Vollendung zu finden. Es gibt da unzählige verschiedene Stufen der Entfaltung, und das Gleiche gilt von dem einzig möglichen, wahrhaft wirklichen Gotteserlebnis, das dem Menschen werden kann, dem Erleben seines lebendigen Gottes in der eigenen Seele. Dieses einzige wirklich reale Gotterlebnis. Gott ist nicht nur Geist, sondern vergleichungsweise gesagt, die subtilste Eigengestaltung des Geistes, ist keineswegs erst zu erlangen nach der Vollendung des substanziell geistigen Organismus, wohl aber muss dieser tatsächlich erweckt worden sein, so dass er bereits das distinkte Bewusstsein der Identität des Ich als der singulären Erlebensform aller ewigen Bezirke in der Seele zum Aufleuchten bringen konnte. Der Mensch, dem dann solches Erleben wirklich wird, fragt nicht mehr und kann nicht mehr fragen, ob es ihm nun auch wahrhaft geworden sei, oder ob er nicht nur einer Selbsttäuschung erliege. Denn was er erlebt, durchstrahlt seine Ich-Form mit der unangreifbar sichersten Gewissheit, die es in Zeit und Ewigkeit gibt. Wer sich aber, wenn auch nur in seinen zeitweise im Erdenleben unvermeidbaren dunkleren Stunden überhaupt noch der Frage gegenübersieht, ob denn sein erhabenes Erlebnis etwas Wirkliches gewesen sei, der darf sicher sein, dass er vorerst selber nachgeholfen hatte. Und so denn in einer der vielen Fallen der Selbsttäuschung hängen blieb, aus der er sich gar nicht bald genug befreien kann, will er dereinst doch noch zum wirklichen Erleben seines lebendigen Gottes kommen. Dieses einzige mögliche, reale Gotterleben ist auch kein Überstürzen der Seele mit einem Erlebniszwang, den sie kaum auszuhalten vermag, sondern wo immer es Ereignis wird, ist es der jeweiligen Eigenart des Menschen entsprechend. Darum ist in meinen Lehrworten gesagt, dass jeder nur seinen lebendigen Gott erleben kann und dass er seinen lebendigen Gott niemals hier auf Erden und in aller Ewigkeit seinem Bruder zu zeigen vermag. Jeder Versuch, dieses Erleben mit Gewalt herbeiführen zu wollen, muss zur Selbsttäuschung führen. Wenn man hingegen das so viel missbrauchte und darum von mir fast niemals verwendete Wort Gnade hier um der Verdeutlichung willen heranziehen und so verstehen will, dass es eine Beglückung bedeutet, für die man die Voraussetzung erfüllt hat, so dass eben diese Beglückung eintreten muss, weil sie von keinem, auch nicht von einem göttlichen Willen zurückgehalten werden kann, dann kommt man in Wahrheit dem Verständnis für dieses Erleben dürfen ziemlich nahe. Ob es einer einmalig, immer erneut oder für die Dauer ununterbrochen zu erleben vermag, hängt nur von ihm selbst, von seinen seelischen Möglichkeiten ab. Aber jeder, dem es in der für ihn möglichen Weise einmal wurde, tritt damit in ein neues Leben ein und findet sich in einer Erneuerung, die nur von dem, der sie weiß, empfunden, aber niemals in Worten dargestellt werden kann.